Abend, Freunde. Der Philosoph Sartor. Der hat mal gesagt, bei einem Fußballspiel kompliziert sich alles durch die Anwesenheit der gegnerischen Mannschaft. Zu dieser Erkenntnis ist inzwischen Dynamo Dresden auch schon gekommen. Und auch ich muss in Abwandlung dieses Philosophenwortes sagen, bei einem Jugendgottesdienst kompliziert sich alles durch die Anwesenheit der Jugendlichen. Soviel ich weiß, ist das hier die einzige Kirche in ganz Deutschland, die regelmäßig so überfüllt ist, zumal mit jungen Leuten. Aber es ist nicht die einzige Kirche in der Welt, wo es so eng zugeht. Woanders wird genauso gedrängelt, weil die Zahl der Gottesdienstteilnehmer steigt. Das sind mal zwei Beispiele. In Sao Paulo, da ist jetzt eine neue Kirche eingeweiht worden. Es ist vermutlich die größte Kirche der Welt. Die hat 20.000 Sitzplätze. Die Einweihungsfeierlichkeiten dauerten dementsprechend auch 30 Tage lang. Und zweites Beispiel aus einer anderen Ecke der Welt. Die Baptisten in Leningrad, die bauen auch aus. Weil die trotz 6 Gottesdiensten pro Woche eben nicht genug Platz haben und immer, ich zitiere, immer Hunderte in den Gängen stehen müssen. Also ihr steht nicht alleine. Wir haben hier sozusagen echt Leningrader Verhältnisse. Aber wir können ja jetzt nicht anfangen mit Bauen. Aber so wie es bis jetzt ist, geht es auch nicht weiter. Es wird ja allmählich zu eng. Die Christen, die diese Kirche mal gebaut haben, konnten ja nicht ahnen, dass mal eine Zeit des Sozialismus kommt. Wo die atheistisch erzogene Jugend mit solchen Missfallen von Kirchen nicht mehr zufrieden ist. Wir überlegen deshalb, ob wir ab nächstes Jahr diesen Gottesdienst zweimal hintereinander halten wollen. Das nächste Mal allerdings bleibt es noch bei der Zeit, die wir gewöhnt sind. Das nächste Mal treffen wir uns wieder hier 18 Uhr. Das ist am zweiten Sonntag im Monat wie immer. Der zweite Advent, 9. Dezember. Die letzte Kollekte ist nach Zwickau gegangen. Also es ist unwahrscheinlich, was in einem solchen Gottesdienst hier so zusammenkommt. Unsere Kollektenzähler, die kriegen schon allmählich Blasen an zu singen. Danke! Ich lese aus dem Dankschreiben nur einen einzigen Satz vor. Die haben geschrieben, wir sind jetzt noch positiv geschockt. PS, positiv geschockt, positiv geschockt. Heute sammeln wir für die Christoffel-Blinden-Mission in der DDR. Die Christoffel-Blinden-Mission in der DDR ist Teil einer Arbeitsgemeinschaft von Christen, die über 70 Jahre besteht und in ungefähr 70 Ländern dieser Erde arbeitet. Die haben 1978 ungefähr 1,5 Millionen Menschen in irgendeiner Form geholfen. Zum Beispiel werden durch diese Blinden-Mission täglich 150 blinde Sehende, 200 Augenkranke operiert, 1000 Taubstumme unterrichtet, 2000 Leprakranke gepflegt, 4500 Unterernährte beköstigt und 20.000 Menschen für die Botschaft von Jesus gepredigt und so weiter und so fort. Und nun hat sich zu diesen Arbeitsgebieten noch ein neues aufgetan, nämlich die Beschaffung von Wasser. Wasser, liebe Freunde, ist heute kostbarer als Gold. Ein Drittel der Landfläche unserer Erde besteht aus Wüste. Und die Wüsten dringen immer weiter vor. Die Sahara im Sudan, die ist zwischen 1958 und 1975 um 100 Kilometer nach dem Süden vorgerückt. Das bedeutet, dass die Weideflächen veröden, dass die Tiere verenden, dass die Menschen nichts zu trinken und zu essen haben. Jedes vierte Krankenbett in der dritten Welt ist belegt mit einem Menschen, dessen Krankheit durch schlechtes oder fehlendes Wasser zustande gekommen. Und die Christoffel-Blinden-Mission hat sich nun eine Methode ausgedacht, um in diesen Gegenden, wo es kein Wasser gibt, Brunnen zu graben und auch Regenwasser aufzufangen und so weiter und so fort. Besonders in Indien, in Afrika und in Äthiopien. Und für diese Wasserversorgungsaktion wollen wir heute Abend hier sammeln. Und ich möchte euch dazu an das erinnern, was Jesus im Matthäus-Evangelium Kapitel 25 sagt. Dort kündigt er an, zu einem Teil der Menschen wird er im jüngsten Gericht sagen, ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Und die, zu denen das gesagt wird, dürfen nicht in Gottes Reich. Und zu einer anderen Gruppe von Menschen wird Jesus sagen, ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Und das sind die, die in Gottes Reich rein dürfen. Liebe Freunde, keiner kennt die Zukunft. Mit einer Ausnahme, das sind die Christen. Wir Christen sind die Einzigen, die über die Zukunft Bescheid wissen, weil Jesus uns über die Zukunft Bescheid gegeben hat. Er sagt im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, Himmel und Erde werden vergehen. Das heißt also, eines Tages ist der letzte Tag, eines Tages ist Schluss, eines Tages ist die Welt zu Ende. Jesus nennt eine ganze Menge von Anzeichen, an denen die Nähe des Endes zu erkennen ist. Zum Beispiel erstens, es werden Leute auftreten, die von sich behaupten, sie wären Christus. Zweitens, es wird Kriege geben. Drittens, es wird Revolutionen geben. Viertens, es wird ein Volk gegen das andere kämpfen. Fünftens, es wird Erdbeben geben. Sechstens, es wird Hungersnöte geben. Siebtens, es wird eine große Christenverfolgung geben. Ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern, sagt Jesus. Achtens, der Unglaube wird überhand nehmen. Und neuntens, die Liebe wird deswegen in vielen erkalten. Zehntens, es wird gepredigt werden, das Evangelium vom Reich unter allen Völkern. Und danach wird elftens Israel zum Glauben kommen. Und zwölftens, ich lese vor aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 21, ab Vers 25, die Menschen werden verschmachten vor Furcht und Verwarten der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde. Denn auch der Himmelkräfte werden ins Wanken kommen, und alsdann werden sie sehen, des Menschen Sohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Nun hat es schon zu allen Zeiten Kriege und Erdbeben und Hungersnöte gegeben, aber es hat noch nie eine Zeit gegeben, wo so viele Anzeichen des Endes, die Jesus nennt, gleichzeitig da gewesen sind. Und die Sammlung des Volkes Israel nach 2000 Jahren Zerstreuung ist eines der wichtigsten Zeichen des Endes und eines der bedeutendsten Zeichen unserer Zeit. Das Ereignis, worauf alle diese Zeichen hinweisen, ist die Wiederkunft von Jesus. Denn das sagt die Bibel ganz klar, Jesus kommt wieder. Und auch er selber hat das immer wieder gesagt, wenn es immer wieder gefragt worden, wann wird es soweit sein? Seine Antwort lautet, Matthäus Evangelium Kapitel 24, Vers 36, von dem Tage aber und von der Stunde weiß niemand. Auch die Engel nicht im Himmel, auch nicht der Sohn, sondern allein der Vater. Du brauchst dir also keinen Kopf darüber zu machen, wann Jesus kommt. Überleg dir lieber, wie du vor ihm bestehen kannst, wenn du einmal vor ihm stehst. Du kannst dich jetzt noch vor ihm drücken. Aber wenn er wiederkommt, dann geht es nicht mehr. Es steht in der Bibel, wir werden ihn sehen mit unseren Augen, wie er ist. Oder in der Offenbarung steht, wir werden ihn sehen, alle Augen und alle, die ihn durchstochen haben. Dann, spätestens dann, musst du der Tatsache ins Auge blicken, vor der du vielleicht ein Leben lang deine Augen verschlossen hast. Nämlich der Tatsache, dass die Christen nicht gesponnen haben. Der Tatsache, dass Jesus lebt und dass die Bibel kein Märchenbuch ist. Wenn Jesus wiederkommt, da kannst du dich vor ihm nicht mehr drücken, nicht mal durch den Tod. Denn auch die Toten werden auferstehen. Und egal, ob du am jüngsten Tage schon gestorben bist oder ob du noch am Leben bist, du bist auf alle Fälle dabei bei den Treffen mit Jesus. Und dann wirst du ihn sehen. Und du wirst ihn sehen müssen. Und er sieht dich an. Und er fragt dich. Und du musst ihm antworten. Im jüngsten Gericht musst du Rechenschaft geben über alles, was du in deinem Leben getan hast. Und auch über das, was du nicht getan hast. Über jede Lüge, über jede Unterschrift, über jedes Versagen, sogar über jedes unnütze Wort. Das hängt ganz von dir ab, wo du einmal die Ewigkeit verbringen wirst. Entweder du lebst in Ewigkeit mit Gott, und das ist der Himmel. Oder du lebst in Ewigkeit ohne Gott, und das ist die Hölle. Du kommst ja nicht mit dem Einwand, du könntest dir das nicht vorstellen. Alle Menschen auf einem Haufen im Gericht, und wo die alle Platz haben, und wie lange das Gericht dann dauern soll, wenn die alle befragt werden und so. Das weiß ich auch nicht. Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Aber in der Bibel steht ja nicht, wir sollen uns das Gericht und die Wiederkunft von Jesus vorstellen, sondern da steht, wir sollen uns darauf vorbereiten. Und deshalb sagt Jesus, Matthäus 24, Vers 44, seid bereit. Also, bist du bereit? Bist du bereit, Jesus zu treffen? Wenn du zur Kirche gehörst, heißt das noch lange nicht, dass du dazu bereit bist. Deine Kirchenzugehörigkeit und deine Taufe, deine Konfirmation, deine kirchliche Trauung, das ist alles für die Katz, wenn da keine völlige Hingabe an Jesus dahinter steht. Und deine Kirchensteuer und dein Kollektenopfer, das ist die reine Geldverschwendung. Dein Bibellesen, dein Beten, dein Rennen stehen in der Petrikirche, das ist die reine Zeitverschwendung, wenn du nicht bekehrt bist. Denn zum Bereitsein gehört zweierlei. Erstens eine klare Bekehrung und zweitens ein Leben der Heiligung. Bekehrung ist, wenn du dich trennst von deiner Sünde und dein Leben Gott überlässt. Bist du bekehrt? Wenn nicht, dann hast du heute ja noch die Gelegenheit dazu. Ich hoffe, du hast das Lied noch nicht vergessen, was der Christoph eben gesungen hat. Die Frage ist ja, ob du überhaupt noch so viel Zeit hast, wie du dir vorstellst. Und wenn du bekehrt bist, dann frage ich dich, führst du ein Leben der Heiligung? Heiligung ist, wenn du das, was du glaubst, auch wirklich tust. Christsein ohne Bekehrung ist Unsinn. Denn eine Bekehrung ohne Bewährung ist auch Unsinn. Aber bereit sein ist alles. Und deswegen sagt Jesus, seid bereit. Wenn wir an jedem Tag so leben würden, als ob es der letzte Tag vor dem Gericht wäre, könnt ihr euch vorstellen, was das für eine Veränderung bedeuten würde auf dieser Welt. Jesus geht es nicht um eine Vertröstung auf Jenseits, es geht ihm um die Veränderung des Diesseits. Und deshalb sagt er im Matthäus-Evangelium Kapitel 24, darum seid auch ihr bereit, auch ihr, die ihr hier sitzt und steht, ihr Namenschristen, ihr Unentschiedenen, ihr Bekehrten, ihr Unbekehrten. Wir können jetzt noch uns selber und gegenseitig was vormachen. Aber wenn Jesus kommt, da ist es mit dem frommen Spielchen und auch mit dem großbrennenden Getue vorbei. Dann kommt die klare Scheidung zwischen den Entschiedenen und den Unentschiedenen. Und dann ist es zu spät, zur Reue und zur Umkehr. Dann lässt sich nichts mehr machen. Es gibt auch ein zu spät. Aber heute Abend ist es jedenfalls für dich nicht zu spät. Heute Abend bist du ja noch hier und hörst die Botschaft und hörst die Einladung von Jesus, der sagt, ich warte auf dich, ich will dich mitnehmen. Und heute Abend sagt dir Jesus klipp und klar, was dich erwartet und worauf es ankommt. Es kommt darauf an, dass du mit Jesus gehst, sonst vergehst du im Feuer des Gerichts. Im 2. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 7, da steht, die Welt wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Du weißt schon, was viele von euch denken. Die denken, das ganze Gerede von Wiederkunft, von Totenauferstehung, von Gericht, von Verdammnis, davon, dass die Welt im Feuer vergehen wird, das ist der hirnverbrannter Blödsinn, das sind Schauermärchen aus der mittelalterlichen Mottenkiste, frommer Horror, religiös verbrämte Science-Fiction. Als moderner Mensch kann man sowas doch nicht ernst nehmen. Also so modern ist deine Reaktion auch nicht gerade. Auch das hat Jesus bereits vorausgesagt. Als Jesus gefragt worden ist, welches wird das Zeichen sein deines Kommens? Da antwortet er, Matthäus 24, wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie freiten und ließen sich freien, bis an den Tag, da Noah in die Arche hineinging, und sie achteten es nicht, bis die Sintflut kam und nahm sie alle dahin. So wird auch sein das Kommen des Menschensohnes. Damals ließ Gott die Menschen zu Zeiten Noahs warnen. Aber, so heißt es hier, sie achteten es nicht. Sie haben überhaupt nicht drauf geachtet, sie haben das, was der Noah im Auftrag Gottes sagte, überhaupt nicht zur Folge genommen. Sie waren mit ganz anderen Dingen voll beschäftigt. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten. Essen, trinken und heiraten, da sind sehr angenehme, nützliche und von Gott gewollte Beschäftigungen. Aber wenn von jemandem weiter nichts zu sagen ist, als dass er isst, er trinkt, er hat Geschlechtsverkehr, da weiß man ja noch nicht mal, ob von einem Menschen oder einem Hund die Rede ist. Denn Essen, Trinken und Sex, das sind die drei Dinge, die der Mensch auch mit dem lieben Vieh gemeinsam hat. Aber schließlich muss es doch noch irgendwo da einen Unterschied geben. Und den gab es damals eben nicht. Das Leben der Menschen vor der Sintflut, das erschöpfte sich im Saufen, Fressen und Sex. Das war alles. Darum drehte sich alles. Mehr war nicht drin. Mehr war zu ihrer Charakterisierung einfach nicht zu sagen. Die lebten sich selber, die liebten sich selber, die drehten sich um sich selber, die genügten sich selber. Und sowas wie Gott, das lag vollkommen außerhalb ihres Gesichtskreises. Und nun sagt Jesus, so wie die Leute waren, bevor die Sintflut kam, so werden sie auch sein, bevor ich wiederkomme. Niemand kann leugnen, dass viele Menschen unserer Zeit sehr treffend charakterisiert sind durch die drei Begriffe Saufen, Sex und Fressen. Ich bin im Sommer 5 Wochen zur Kur gewesen. 5 Wochen lang war ich zusammen mit Männern des verschiedensten Alters, der verschiedensten Bildungsstufen, des verschiedensten Niveaus und Einkommen. 5 Wochen lang Hauptthema der meisten. Das Fressen. Was gibt's heute Mittag? Was gab's gestern? Was gibt's abends? Das Saufen und der Kurschatten. Über die sexuelle Zügellosigkeit der Menschen zu Noahs Zeiten wird in der Bibel ausdrücklich berichtet. Über die sexuelle unserer Zeit brauche ich mich hier nicht zu verbreiten. Die ist schon breit genug und ihr wisst selber, was los ist. Bleiben wir mal beim Essen und Trinken. Ihr wisst es vermutlich alle. Seit Jahrzehnten sterben in jedem Jahr 50 Millionen Menschen am Hunger. Und 500 Millionen Kinder, die haben kein reines Wasser zu trinken. Das bedeutet für Millionen dieser Kinder Krankheit und Tod. Die Hungernden werden nicht weniger. Die Reichen werden aber immer reicher. Und die Armen immer ärmer. Das ist nichts Neues, das sagt heute jeder Politiker in seiner Rede. Das sage ich mindestens in jeder dritten Predigt. Das ist euch schon langweilig. Und das ist das Allerschlimmste daran. Jesus hat gesagt, bevor er kommt, da wird es Hungersnöte geben und die Liebe, die wird in vielen erkalten. Freunde, wir leben schon längst im Zeitalter der Lieblosigkeit, wo jeder eiskalt nur an seine eigene Wampe denkt und jedes Volk nur an den eigenen Wohlstand. Sonst wäre es ja nicht möglich, dass in jeder Minute 8 Menschen verhungern, während gleichzeitig in jeder Minute auf dieser Erde 1 Milliarde Dollar für Rüstungszwecke ausgegeben werden. Pro Minute verhungern 8 Menschen und pro Minute werden 1 Milliarde für Rüstungszwecke ausgegeben. Nach uns die Sintflut. Das ist das Motto derer, die die Aufrüstung betreiben, der Umweltverschmutzer. Nach uns die Sintflut. Das ist das Motto der Wohlstandsgesellschaft. Und wenn du mitschwimmst im breiten Strom, dann wird die Flut dich ersäufen. Leute, die Flut steigt. Es steigen die Rüstungsausgaben. Es steigen die Abtreibungen. Es steigt der Aberglaube. Es steigt der Alkoholismus, die Selbstmorde, die Ehescheidung, die Kriminalität, die Gewaltverbrechen. Es steigt die Angst, es steigt der Terrorismus. Es steigen die Preise, der Hunger, die Drogensucht, die Umweltverschmutzung. Jede x-beliebige Nachrichtensendung bestätigt die Angaben der Bibel. Die Vorzeichen einer untergehenden Welt, wie Jesus sie beschrieben hat, die sind vor unser aller Augen. Die Zeichen der Zeit sind nicht zu übersehen. Aber die Menschen unserer Zeit wollen sie nicht sehen. Genau wie die Menschen zur Zeit von Noah, wo es heißt, und sie achteten nicht darauf. Da lebte also unter den Menschen damals einer, der Noah, ein Mann, von dem die Bibel sagt, im 1. Buch Mose Kapitel 6, er lebte mit Gott. Er ließ sich nicht von der Sauf- und Sex- und Fresswelle mitreißen. Er lebte nicht nach den Idealen der damaligen Gesellschaft, Wachstum und Wohlstand. Er baute sich nicht zusätzlich zu seiner Villa noch eine winterfeste Datsche. Er baute sein Leben allein auf Gott. Und deshalb baute er, als Gott es ihm befahl, ein Schiff. Und was für ein? 145 Meter lang das ganze Ding. 3 Decks mit einer Deckfläche von 89.000 Quadratmetern. Das sind ungefähr 18 Fußballfelder. Da passt mehr drauf als ein Elefantenpärchen und ein paar Eichhörnchen. Ein Rauminhalt von 40.000 Kubikmetern. Also ein Sprunger von der Größe eines heutigen Ozeanriesen. Und dieses Monstrum von einem Schiff, das baut der Noah mit seinen Söhnen genau nach den Angaben, die Gott ihm macht. Und Noah tat alles, was Gott ihm gebot. Er baut mitten auf dem Festland, mitten im Gebirge, weit und breit, kein Wasser. Am Anfang war der Mann natürlich eine Sensation. Haben Sie schon gehört? Auf dem Berg sitzt ein Irrer, der baut ein Schiff. Sonntag, Nachmittag rammelt alles raus, um sich den Verrückten anzugucken. Und tatsächlich hobelt er da mit seinen Söhnen an riesigen Planken rum, bastelt an seiner Arche. Scheint nicht ganz rund zu laufen, der Kollege Noah. Ein Reporter von Radio Jerewan macht sich an ihn ran, hält ihm das Mikrofon unter den Bart. Herr Noah, sagt er, wir sind alle sehr beeindruckt von Ihrer Hobbytätigkeit. Würden Sie bitte uns und den Hörern am Lautsprecher erklären, was Sie da gerade bauen? Noah, ein Schiff. Ein Schiff, was Sie nicht sagen, sehr interessant. Also im Moment sieht es ja noch mehr aus wie die Kongresshalle von Karl-Marx-Stadt, aber da sind ja auch schon der ganze Zirkus Eros drin. Also gut, ein Schiff. Und was haben Sie mit dem Schiff vor? Schwimmen. schwimmen. Weiß ich nicht sagen. Hier oben im Gebirge. Fehlt Ihnen da nicht ein bisschen was hier oben? Ich meine, fehlt Ihnen da nicht ein bisschen Wasser hier oben? Es wird 40 Tage lang regnen. Dann ist auch hier oben genug Wasser. 40 Tage lang regnen, sagt der Reporter. Was Sie nicht sagen. Das widerspricht vor allen Erfahrungen der Wissenschaft. Auch können unsere Meteorologen, die noch niemals logen, nirgends eine große Wolke feststellen. Aber auf alle Fälle werde ich in Zukunft nur noch mit dem Regenschirm in mein Büro gehen. Gummistiefel, Schirm und Hut schützen vor der deutschen Flut. Sagen Sie, Herr Noah, wie sind Sie denn auf die irre Idee, Verzeihung, auf die interessante Idee gekommen, dieses Schiff zu bauen? Und mit dem Regen, woher wissen Sie das eigentlich alle? Von Gott? Wie bitte? Von Gott? Entschuldigen Sie, Herr Noah, Ihre Flecke Decker macht solchen Lärm, können Sie das Ding nicht mehr abstellen? Von wem haben Sie diese Informationen? Von Gott! Gott hat es gesagt! Herr Noah, gestatten Sie eine letzte Frage. Sie berufen sich hier auf das Wort Gottes. Sind Sie ein studierter Theologe?
Nein.
Na sehen Sie, da haben wir es ja gleich. Ich hab's doch gleich gedacht. Sie sind also mit anderen Worten ein Laie. Sie sind also einer, der so ganz naiv das Wort Gottes so nimmt, wie es gesagt ist.
Genau so.
Moment mal, sagt der Reporter. Nun sagen aber die Theologen, man könne das Wort Gottes nicht so ganz wörtlich nehmen. Also wenn Gott sagt, es kommt eine große Flut, da muss man das bildlich verstehen, symbolisch, verstehen Sie das? Also betrachten wir mal gemeinsam das Wort Flut. Flut, F-L-U-T. Das sind die gleichen Buchstaben wie Luft, L-U-F-T. Wird an der Reihenfolge, ist vielleicht ein Schreibfehler. Also, Gott meint also gar nicht, es kommt Wasser. Sondern er meint, es kommt Luft. Und zwar viel Luft. Und viel Luft ist windig. Also mit anderen Worten, Gott will sagen, es wird windig. Herr Noah, was halten Sie von dieser theologischen Auslegung?
Die ist mir zu windig.
Ich halte mich lieber an das Wort Gottes. Und wenn Gott sagt, es kommt eine Flut, dann kommt eine Flut. Wortwörtlich? Ja. Ist das Ihr letztes Wort? Ja. Herr Noah, wir danken Ihnen für das Gespräch und verabschieden uns von Ihnen mit dem Gruß. Seefahrt, Ahoi! Alle Welt ist sich einig. Der Mann hat eine echte Macke. Daran ist kein Zweifel. Und als er dann noch später mit dem gesamten Viehzeug in die Kongresshalle, in die Arche reinmarschiert, die Vögel und die Hunde und was da keucht und fleucht, da ist klar, jetzt ist der Noah völlig durchgedreht. Die Leute haben ihn verspottet, sie haben gelästert. Sie haben gejohlt, sie haben gewiehert vor Vergnügen über diesen Mann, aber Noah blieb dabei. Er sagte, Gott hat es mir befohlen. Und über diese Begründung, dass ihm Gott das befohlen hat, da haben die Leute am allermeisten gelacht. Der Noah hat sich als Mensch seiner Zeit auch nicht vorstellen können, wie das sein wird, wenn es 40 Tage lang regnet. Und wenn das Wasser bis über die Berggipfel steigt. Aber Gott hatte ihm ja nicht gesagt, er soll sich das vorstellen, sondern er sollte sich darauf vorbereiten. Und auch als alle sagten, der Noah ist verrückt, da blieb er dabei, Gott hat es gesagt. Also wird es so kommen. Und auch wenn ihr alle sagen würdet, ich bin verrückt. Ich bleibe dabei, Jesus hat es gesagt, also wird es so kommen. Er wird so kommen, wie er es vorausgesagt hat. Erfolg der Predigt des Noah, sie achteten nicht darauf. 120 Jahre lang hat Noah Zeit gehabt, mit seinen Söhnen die Arche zu bauen, als ein sichtbares Zeichen. Er hatte 120 Jahre lang Zeit zu predigen und die Menschen zu warnen. 120 Jahre lang achteten nicht darauf. Sie hatten Wichtigeres zu tun, als sich zu bekehren. Saufen, Sex und Fressen. Heute machen wir einen drauf, nach uns die Sintflut. Und dann kam der Regen. Und dann stieg das Wasser. Und dann wurde das Wasser zur Flut, die alles mitriss und überschwemmte und stieg bis über die Berge. Und Noahs Kasten hoch ab vom Berg und schwamm dieses Monstrum von einem Schiff, schwamm. Und er und alle, die da drin hockten, die wurden gerettet. Und alle anderen, die kamen um. Das nächste Mal, sagt Gott, kommt nicht Wasser, sondern Feuer. Die Welt wird durch Feuer zerstört werden. Das geschieht an dem Tage des Gerichts, an dem die Menschen, die Gott nicht gehorcht haben, verdammt werden. Gott überfällt mit seinen Gerichten die Menschen nicht ohne eine Vorwarnung. Er hat den Menschen zu Noahs Zeiten vorher Bescheid gesagt und er sagt uns heute Bescheid. Heute Abend sagt er dir Bescheid. Und du kannst, wenn es einmal soweit ist, dich nicht rausreden. Du hättest nichts davon gewusst. Doch, du hast es gewusst. Du weißt Bescheid. Also, seid bereit. Lass uns beten.
Wir wollen beten. Herr Jesus, dein Wort ist wahr. Und du hast es uns gesagt, dass dein Wort eintrifft. Herr, und du hast uns heute gewarnt, dass wir, wenn wir dein Wort nicht gehorsam sind, umkommen. Herr Jesus, ich bitte dich darum, dass keiner von uns diese Einladung hinter dir ausschlägt. Und ich bitte dich darum, dass jeder hineingeht in deinem Wort, dieses Wort annimmt und aus diesem Wort lebt. Herr, wer dein Wort hält, wird ewig leben. Das lass uns ganz bewusst sein. Es gibt keinen anderen Weg vor dem, was kommt, zu entrinnen. Bitte, lege das ganz tief in unser Herz hinein. Ohne dich kommen wir um. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit.
Und nun geht hin in dem Frieden des Herrn. Es segne und behüte dich Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Friede sei mit euch.